Die vor drei Wochen da waren, mögen sich erinnern, in der Predigt haben wir darüber nachgedacht, über die Aussage von Jesus, wer mir nachfolgen möchte, soll das Kreuz auf sich nehmen. Das Kreuz auf sich nehmen, das heisst sterben. Bei allem Schönen im Leben mit Jesus Christus, bei allem Reichtum, bei aller Schönheit, ist der Weg mit Jesus auch verbunden mit Sterbensprozess. Sterben in der Ehrsucht. Sterben, indem man sich hinten anstellt um Jesu Willen. Sterben, indem man einem anderen vergibt, obwohl man selber Recht hat. Sterben auch im Bitten um Vergebung. Und so weiter. Sterben vom eigenen Ego, das sich sehr schwer tut in der Nachfolge von Jesus Christus. Das Kreuz auf sich nehmen heisst zusammengefasst, ein Opfer sein, bereit sein, Opfer sein, um den anderen willen, wie es Jesus auch gemacht hat. So geben wir Gott die Ehre. Und so reifen wir an unserer Persönlichkeit und erleben den wahren Inhalt, die Schönheit, die Grösse, den Reichtum in Christus. Ich möchte hier anfügen, bevor wir auch das Thema kommen, singen, möchte ich einen Vorspann geben. Jesus hat gesagt, ihr werdet belohnt werden. Es ist ein Reichtum da. Sogar, in Matthäus 19 heißt es, wenn du Haus, deine Geschwister, deine Eltern, deine Kinder, deinen Besitz zurücklässt, musst du aufgeben, um mir zu folgen. Es wird dir alles hundertfach zurückerstattet. Und darüber raus das ewige Leben und im ewigen Leben sowieso. Für manche kostet der Glaube sehr viel. Fast alles oder gar alles. In der eigenen Lebensführung. Der Gewinn ist aber immens. Und darüber möchten wir nachdenken. Jesus hat viel Gleichnis erzählt über das Reich Gottes. In einem Gleichnis schildert er die Geschichte: Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine besondere, wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Und Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Herzen erreichst. Und Heiliger Geist, dass du das uns klar machst, was Jesus ehrt und uns im Glauben stärkt und leitet. Schenk offene Ohren und die richtigen Worte. Amen. Gell, wenn du so einen Klunker, wenn jetzt das ein echter Diamant wäre, oder? Oh, oder? So etwas findest du. Oh. Wie komme ich zu dem Teil? Also. Halten wir fest, in dem Gleichnis zeigt Jesus, das Reich Gottes heisst Perlen suchen. Perlen suchen und finden. Ein Kaufmann, der weiss um den Wert und schaltet Ausschau, bis er das entdeckt. Gott ist nicht dagegen, dass wir uns sehnen nach Reichtum, nach Schönheit, nach Erfüllung, nach Glück. Gott hat ein Problem damit, wenn wir am falschen Ort suchen. Wenn wir uns zufrieden geben mit einem kurzfristigen, oberflächlichen Glück. Das Reich Gottes besteht aus Perlen suchen und auch finden und dann auch den Preis dafür zu zahlen, weil es immer eine lohnende Sache ist. Aber wir geben uns oft so, würde ich mal das Wort brauchen, so mit homöopathischem, verdünntem Glück zufrieden. Ein bisschen hat es schon drin, oder? Aber was ist das schon? Halbglück. Oberflächlich. Ein bisschen happy sein im Leben. Ein bisschen Unterhaltung haben. Ein bisschen sich besser, wichtiger fühlen. Wir definieren uns, wie wir weiss was. Und machen uns einen Stress noch dabei. Und wir vergessen die eine kostbare Perle. Der C.S. Lewis, der begabte Schriftsteller, der viel über den Glauben geschrieben hat, er sagt, das Neue Testament ist in enger Hinsicht ja schon herausfordernd, wenn es über Selbstverleugnung geht. Aber Selbstverleugnung nie als Selbstzweck. Also sich selber verleugnen und sich selber noch eins Deckel geben, oder, um sich demütig zu fühlen und es ist halt schwer mit Jesus oder so. Nein, nicht so. Sondern er sagt es so, wenn wir die geradezu schamlosen Verheißungen auf Belohnung betrachten, wo Jesus uns bereithaltet, dann scheint es, als müssten unsere Wünsche oder Sehnsüchte dem Herrn eher zu schwach als zu groß vorkommen. Hey, was erwartest du? Was erwartest du von Gott im Glauben? Es ist ganz wichtig, wenn wir das Gleichnis nochmal vor uns führen mit dem Kaufmann mit seiner Perle. Das ist doch der ganz entscheidende Moment gewesen. Der Kaufmann sieht die kostbare Perle und er schaut sie an und dann kommt der Moment, wo es bei ihm Klick macht und sagt, ja, jawohl, ich mach's. Wo er den Wert der Perle sieht, ist er bereit, alles aufzugeben, zu verkaufen, seine AV-Kasse zu leeren. Alles, was er hat. Rübis und Stübis, er muss wirklich alles, er kratzt alles zusammen, all seine Wertschriften und Sachen, die er hat, gibt alles preis, um diese Perlen rüberzukommen. Weil er weiß, was für ein Wert da drin steckt. Er handelt ja, er ist ein Kaufmann. Schau, so ist es auch im Glauben. Erst wenn du den Reichtum mit Jesus wahrnimmst, siehst, erkennst, bist du bereit, auch loszulassen, bist du bereit, auch eben einen Preis zu zahlen. Wo du merkst, hey, das ist ein attraktives Angebot. Preis-Leistungs-Verhältnis, hey, das stimmt oben raus, ja, das ist ja unglaublich. Da musst du zugreifen bei Jesus. Aber es kostet etwas. Erst dann bist du bereit, auch eine Entbehrung auf dich zu nehmen, etwas loszulassen. Ja zu sagen auch zu einer Lebensführung. Ja zu sagen zu schwierigen Umständen, weil Gott hat dein Leben in der Hand und führt es. Er ist da. Ja zu sagen, gehorsam zu sein. Wir müssen vorsichtig sein im Urteilen. Sowieso steht uns das nicht zu, über andere zu urteilen, aber wir machen es am liebsten gleich. Und du siehst, das ist ein anderer Christ. Also der könnte jetzt schon noch ein bisschen konsequenter leben, oder, mit Jesus. Oder andere haben sie nicht gecheckt und so weiter. Also hey, das gehört sich nicht. Als Christ hast du das und das zu machen. Ist es nicht einfach das? Dass die Betroffenen, die du vielleicht so verurteilen willst, die dir nicht zusteht, dass die Betroffenen nicht den Wert der Perle gefunden haben. Sie haben es gar noch nicht erkannt. Darum betete Paulus und ist eine Stelle, es gibt eine andere Stelle. Bei den Epheser sagt er, er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch bestimmt hat. Der Paulus sagt, hey, liebe Leute, ich bete dafür, dass ihr den Wert seht, oder sagen wir den Gegenwert, Belohnung, die Kostbarkeit. Erst wenn wir es sehen, erst wenn wir den Wert wahrnehmen, werden wir bereit. Die Bibel lehrt kein blinder Gehorsam, sondern sehender Gehorsam. Uns wird Christus und seine Perspektive, sein Plan, seine Schönheit, seine Größe, seine Zukunft mit uns, seine Absicht für uns, es wird uns der Bibel breit, gross gemalt und gezeigt und nochmal erwähnt und beschrieben. was mit mir gesehen. Der Paulus sagt, ich sehe den Siegespreis vor mir. Er sieht es. Darum ist er gehorsam. Darum sagt er, es lohnt sich. Ich meine, nehmen wir an, ich habe im Lotto irgendwie 50 Millionen gewonnen. Ist nicht möglich. Erstens nicht, weil die Chance sich klein besteht. Ich spiele gerne nicht Lotto, ich mache so Zeug nicht mit. Okay, aber es wäre jetzt so, jetzt reden wir sehr materialistisch, so ein bisschen, oder? Hätte es gewonnen, ich zahle die ganze Steuergeschichte dazu noch. Und dann das, was ich überkomme, teile ich mit dir, Julia. Du kannst auch dich selber noch erwähnen. Du kannst träumen davon. Okay, teils. Und sag aber eine Bedingung. Eine Bedingung. Du lebst ein Jahr als Obdachloser. Also alles, eben auch die AHV, deine Altersvorsorge. Räumst alles. Gibst die Arme für das Reich Gottes. Alles hergeben. Ein Rucksäckchen mit einer Ersatzwäsche, Flasche zu trinken. Das war's. Ein Jahr lang. In der Schweiz stirbst du nicht. Dann gehst du halt irgendwie in eine Notschlafstelle und draussen Obdachlosen und der FG Geist nimmt ja immer noch jemand auf. So. Okay, ein Jahr lang. Würdest du es machen? Hey, noch ein Tag sagst du, noch 364 Tage. Noch einer Woche, noch 51 Wochen. Du bist am Zählen, oder? Die verzögernde Belohnung, von der redet die Bibel oft, mit der tun wir uns schwer. Aber wir wissen, es ist nicht alles das Leben. Es kommt noch etwas. Der Kaufmann. Es gibt das Gleichnis, gerade vorher noch, ja, im Satz, der Vers 44, Matthäus Kapitel 13, dort ist ein Mann, ein Bauer im Jahr, der einen Acker pflügt und dann stoßt auf einen Schatz. Und er kauft mit Freude den Acker und muss auch alles hergeben. Und es heisst, mit grosser Freude hat er all sein Zeug verscherbelt, verkauft für den Acker. Es ist eine Freudentat. Du sagst, oh, jetzt muss ich noch diese Perle da und mein Auto aufgeben und dieses noch und jenes. Und, oh. Nein, es ist eben nicht die Haltung dann. Wer den bleibenden Wert, den ewigen Lohn, den göttlichen Reichtum schmeckt, sieht, das Herzen nimmt, im Herz auch darf geboren werden, der Glaube natürlich auch, der ist bereit, einen Preis zu zahlen. Der kommt durchs Leben auch mit Entbehrungen, ohne dass er bitter wird, sondern sagt, hey du, was ist das? Ich habe etwas vor mir. Wer das nicht erkennt, was für ein Segen dahinter liegt, der wird es problematisch haben und behalten. Und schau auf dem Hintergrund einfach jetzt die Frage. Es gibt ja ganz andere Fragen noch. Aber die heute Gottesdienst, ist Single sein weniger gut als verheiratet sein? Ich bitte dich, Vreni, dass du vorkommst. Vreni Rechsteiner hat es bereit erklärt, auf ein paar Fragen Antwort zu geben. Wir sind noch zusammengehöckelt. In meiner Überlegung, wen könnte man als Single fragen? Darf ich bitte da zu meiner Rechten sitzen? Und da ist dann noch das Mikrofon. Schön, Vreni, danke dir vielmals. Ich gebe es dir gleich zu. Gell? Über die Jugendlichen, meine Frage wäre, wenn du als Single zu fragen, gerade, zack, ja, das Vreni Rechsteiner. Genau. Vreni, ist Single sein weniger gut als verheiratet sein?
Nein. Ist weder noch. Weder das eine noch das andere ist besser. Und ja, da kann ich heute mit voller Überzeugung sagen.
Voller Überzeugung. Wie war die Vorstellung von Ehelosigkeit als Teenie, als junge Frau? Hast du das irgendwie vorstellen können?
Also, ich habe schon in der Kindheit hat es bei uns in Bühler ledige Frauen gehabt, wo ich gewusst habe, die sind ledig. Die älteren Semester kennen es, Amelie Zellweger und Hanni Fisch. Ja, wir haben es einfach gesehen, durchs Dorf laufen. Weil ich schon von klein an im Hoffnungsbund gesehen bin, habe ich es einmal am Kläusler auch erlebt. Und es waren so ganz normale Frauen gesehen, wie alle anderen auch. Es waren lustig gewesen. Und ja, da war meine, als Kind mein Eindruck gesehen von ledigen Frauen. Ich habe von den Erwachsenen aber einmal auch gehört, also auch altledige Jupferen. Und das hat nicht so wahnsinnig gut gedacht. Ich hatte dann auch in der Kindheit schon, wir hatten immer Pflegekind, 0 bis 2 Jährige. Und da habe ich in ganz viele Familien gesehen, schon früh. Mhm. Und habe da einfach gesehen, dass es hat ganz glückliche Familien gab, aber hat auch ganz traurige Situationen gehabt. Und eine davon, wo wirklich die Frau ist geschlagen worden vom Mann. Sie hat manchmal Bläuele gehabt. Auch das Kind ist, mag ich mich noch gut erinnern, ist nicht gleich entspannt gewesen wie die anderen. Ich sehe das Kind noch so vor mir. Ja, und dann habe ich etwa mit 15 mal, weiss ich noch genau, wo ich mal zu der Mutter gesagt habe, also ich wollte mal lieber ledig bleiben, als das Leben lang streiten. Und also es ist wirklich aus tiefstem Herz und voller Überzeugung gekommen, weiss ich noch genau.
Ja.
Ja, wirklich, weil einfach, ich habe einfach beides gesehen und habe gewusst, es gibt beides.
Du hast auf deinem Weg hast du auch Begegnungen gehabt mit Persönlichkeiten, die dir ein Vorbild geworden sind. Wow, alleinstehende Person, was für eine Ausstrahlung. Dein Gebet war ja, Herr, lass mich nicht irgendwie, eben, braucht den Begriff schrullig oder irgendwie eigenbrödlerisch werden. So, kannst du noch etwas sagen von so einer oder zwei Personen, die du gesagt hast, mal aber die, so wird genau. Die auch sein.
Also das Gebet habe ich erst etwa mit 30, nach dem 30. Geburtstag gebetet, wo ich mir gedacht habe, du bist noch ledig. Wir haben gelernt, mit 30 ist man eine alte Erstgebärende. Und dann habe ich inbrünstig angefangen zu beten, Herr, bewahre mich davor, eine alte ledige Schrulle zu werden. Genau das ist der Wortlaut. Und da habe ich über längere Zeit gebetet. Da in der frühen Jugend habe ich da noch nicht gebetet. Aber ich habe mich anfangs leer bekehrt. Und im dritten Semester sind wir dann in Münsterlingen gesehen. Da hatte es 3 Diakonissen im Team gehabt. Eine ist so ein bisschen... 2 sind gegen die 60 gesehen, die eine so ein bisschen schrullig. Und eine ganz lustige, auch älter. Und dann haben wir noch die Stationsleiterin gehabt. Ich habe sie so um die 35 herum geschätzt. Eine Schwester Miriam. Die war mir ein totales Vorbild gewesen. Einfach in allem. Wie sie mit den Patienten umgegangen ist, wie sie zuverlässig geschafft hat. Wie sie mit uns Lernenden umgegangen ist. Einfach alles hat gestimmt bei dieser Frau. Und es ist für mich ein absolutes Vorbild geworden. Ich habe mir gesagt, so eine Krankenschwester möchte ich werden, wie die Schwester Miriam ist.
Du hast mir sogar gesagt, also als Christin so fröhlich und überzeugt leben und noch Krankenschwester, da musst du ja Diakonisse dann sein, gell? So ein bisschen, verstehe ich richtig, hast du es gesagt?
Also nein, die Tatsache, dass sie Diakonissen ist, das hat mich total beeindruckt. Ja. Erstens hat es mich wahnsinnig beeindruckt, dass so eine junge Frau Diakonissen ist. Und dann eben einfach auch ihr Leben, dass ich wirklich bald haben müssen sagen, so eine Krankenschwester will ich werden. Bei mir hat es dann auch noch den Zusammenhang gehabt, dass ich dachte, ja, also wenn du willst, eine gute Krankenschwester werden, dann musst du wahrscheinlich Diakonissen werden.
Du hast sogar einmal Gottesdienst nach deiner Kurzbibelschule bist du vorgegangen und hast sogar gesagt, du hättest den Ruf zur Diakonisse.
Genau, das war in der Kurzbibelschule 1979 vom Jans-Team. Wir hatten immer Morgen und Abend Gottesdienst. Morgen Gottesdienst hat der Schulleiter Predigt und hat dann zur Hingabe aufgerufen, zur Bekehrung oder Hingabe für ein Leben ganz mit Gott. Und da habe ich eben die Frage auch wieder so bewegt von der Diakonisse. Und ich war total angesprochen gewesen bezüglich Hingabe. Und als er aufgerufen hat, habe ich meine Hand voller Überzeugung aufgestreckt. Und bin einfach sicher gewesen, das ist mein Weg. Und nach dem Gottesdienst ist der Schulleiter hat allgemein uns Schüler zusammengerufen und gefragt, ob jemand bereit ist, ein Zeugnis zu geben heute Abend. Und dann habe ich mich wieder mit der gleichen Überzeugung gemeldet. habe das alles erzählt, wie Gott zu mir geredet hat und dass er ja gesagt hat zu Diakonissen. Und dann ist dann die Mädchen sind auf mich zugekommen und haben gesagt, boah, wirklich? Und die Bursten, was? Du? Ausgerechnet du? Nein, sicher nicht. Und am nächsten Tag ist auch noch der Schulleiter gekommen und hat gesagt, er, wie ich auf Diakonissen gekommen sei, ich habe doch nicht über Diakonissen predigen. Er würde eigentlich gerne mal noch ein Gespräch mit mir führen. Da haben wir dann 2 Tage später gehabt. Und dann hat er mir empfohlen, dass ich doch das soll als Ruf einfach im vollzeitlichen Dienst sehe und bete, dass Gott mir klar zeigt, ob es Diakonissen ist oder sonst ein Weg in seinem Dienst.
Ja, und du bist ja dann im vollzeitlichen Dienst, du hast eine Bibelschule gemacht, eine ganze Ausbildung. Ja. Und dann ist es in Südtirol gegangen. Da war ich noch so Teenager, ich weiss noch, wo es Vreni in der Bibelschule war, der Stammi. Ich habe immer von ihr gehört, so, wie es haben uns nicht so viel begegnet. Genau, dein Weg. Aber jetzt, was du so sagst, ja, dein Ruf und deine Bereitschaft und einfach die Menge eins von unter uns, die sagen, oh, das könnte ich nicht. Und Vreni, du hast mir auch erzählt, es ist nicht nur einfach eitel Sonnenschein war und ja, alles okay und so. Und das ist jetzt mein Ruf, mein Lebensstand. Und du hast auch Zeiten von Tränen diesbezüglich hinter dir.
Genau. Also der am Sonntagabend oder der Schulleiter vor allem, der hat mich dann unter anderem auch gefragt, ja, ob ich bereit sei für den Weg als ledige Frau. Und die Bursten haben dann auch gefragt, ich habe allen voller Überzeugung gesagt, ja, wenn das Gottes Weg für mich ist, dann ist das der beste Weg für mich. Und das ist wirklich, das war immer meine Überzeugung gewesen. Aber das dann auch wirklich zu leben, ist nochmal etwas anderes. Und also es war dann im 2. Bibelschuljahr, also von der 3-jährigen Schule, bin ich in Italien unten, von Haus zu Haus gegangen und mir ist vorgekommen, überall wo ich herlaufe, hat es schwangere Frauen und junge Vermütter mit kleinen Kindern. Und das hat manchmal wirklich wehtun. Oder auch in Bezug auf die Schwester habe ich mal ein Dankeskärtchen bekommen, wo sie 2 Kinder hatte. Entschuldigung. Und da ist dann auch so die Frage, oh, ja und ich? Und der nächste Gedanke war dann gerade, ja, du hast ja Jesus. Und wieder der nächste, ja, gibt aber auch einen Haufen Leute, die Jesus haben und dich, der Kind haben. Ja, derartige Momente hat es natürlich immer wieder gegeben im Leben, wo es um ein bewusstes Ja gegangen ist. Und was mich eigentlich immer wieder begleitet hat, schon bei der Bekehrung oder wenn es darum ging, etwas zu bekennen oder einfach um so konkrete Schritte. Ich habe mal ein Kalenderblatt an der Wand, ein paar Jahre eigentlich, ein Kalenderblatt an der Wand oben gehabt. Jesus mit der Dornenkrone, blutig und darunter ist gestanden, das tat ich für mich, für dich, was tust du für mich? Hat dann ganz oft in so einem Moment habe ich das vor Augen gehabt und habe einfach immer wieder gewusst, jawohl, Jesus hat viel mehr getan für mich. Es ist es bei weitem wert und eben die kostbare Perle. Einfach immer wieder zu wissen, ja, aber die Zukunft, die ich habe, die übertrifft alles. Die ist alles wert.
Du hast ja ganz viel bewirkt, Vreni, durch deine Flexibilität und Beweglichkeit und Zeit, Kapazität, obwohl ein Single den eigenen Haushalt selber kochen alles. Es ist nicht oft, dass man so viel mehr Zeit manchmal hat, oder? Aber gleich deine Verfügbarkeit für das Reich Gottes, wo Segen auf Spur in der Lage hat. Auch in Familie rein, du hast gesagt, du hättest 7 Gottenkinder, oder? Ja. Ist auch so ein bisschen ein Mami zu sein, auch die über Generationen raus, vielleicht hier noch ein letzter Satz, was dir gemeint bedeutet.
Ja, gemeint ist wirklich das gewesen, was mich durch alle Jahre auch einfach mitgetragen hat, wo wirklich meine Familie war eigentlich. Ich habe manchmal gedacht, eigentlich habe ich an der geistlichen Familie noch viel mehr als an der weltlichen Familie. Ich hatte das Glück in der Stadtmission St. Gallen, dass ich, also da ist, am Anfang war es einfach New Life, gewesen, wo ich mich bekehrt habe. In der Jugendgruppe war eine Herzlichkeit, ein klares Wort. Und in der Gemeinde, wo ich erst viel später erst gegangen bin, aber einfach in der ganzen Gemeinde, alle Altersstufen, habe ich mich wohl gefühlt, habe mich angenommen, gewusst und gefühlt. Im Südtirol, wo ich dann halt im Dienst sehe, also da schon Bibelschulzeit und Südtirol, so rückblickend, muss ich sagen, es ist wirklich, würde ich sagen, so die kostbarsten Zeiten gewesen. Im Südtirol habe ich manchmal gedacht, ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Und dann später auch, also auch in der, jetzt nochmal bezüglich Familie, Kind. Wenn ich zurückschaue, ich bin so reich beschenkt worden durch die vielen Jahre, wo ich mit eben gerade schwangeren und jungen Frauen arbeite. Und mit so vielen Babys. Ich bin manchmal am Wickeltisch gestanden und habe gedacht, da hätte ich nie gedacht, dass ich mal so viele Babys betreue. Und in der Gemeinde auch. Ich bin zweimal von Pastoren gefragt worden, da zu gehen. Ob ich nicht einen Singletreff gründen will. Und ich habe beide mal recht spontan gesagt, nein, ich will mit allen Leuten Kontakt haben, sicher nicht einfach so eine Spezialgrüppli. Und habe wirklich gedacht, dann schwätzt man immer über die gleichen Themen. Ich will können über alles schwätzen und mit allen Leuten. Und möchte auch einfach allen Danke sagen. Ich fühle mich wirklich einfach wohl bei allen Generationen und finde es schön, mit euch darin unterwegs zu sein.
Danke vielmals, Vreni. Merci vielmals. In der Gemeinde zu sein, als Single, als Alleinstehende. Ich hatte ja auch meine Zeit. Natürlich nicht so lange. Ich will auch nicht über das reden. Aber ich muss so denken, kann man feiern Hochzeiten? Ja. Feiern wir auch Lebensentscheidungen, göttliche Führungen vom Alleinsein. Nicht vom Einsamsein, aber vom Single-Sein. Berufungen zu feiern, zu betten, zu segnen. Nicht wahr? Es ist doch so, dass wir als Gemeinden uns doch stark immer vom Schöpfungsbericht leiten lassen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es wird dann an der Hochzeit dann auch noch gebracht, der Satz. Und nicht verkehrt ist natürlich, da hat Gott dem Adam gesagt, wo nachher dann er ihm die Eva gegeben hat. Und wir geben jetzt dann so ein bisschen zu verstehen, ja, Single sein und leben im Zölibat, heisst das, unserem Verständnis nach der Sexualethik, das ist so ein provisorisches Übel, wo dann nachher aufhört, wenn man dann geheiratet ist und dann geht es glücklich weiter. Und das Frucht ist, dass die Ehen manchmal eben auch nicht so beglückend und erfüllt gelebt werden und erlebt sie auch, wie man sich verbunden hat mit jemandem, wo man durchs Leben geht und dreht und aushaltet, wo man lernt Geduld haben mit einer Person, die ich nicht verändern kann. Gott schon, aber ich nicht. Ein Weg, wo man auch entscheidet, wo Bärli dann Single beneidet und Single Bärli beneidet. Was ist besser? Der Paulus, er ist einer, der etwas anderes betont hat. Der Paulus ist einer, er hat eine Perle gefunden. Ich möchte sie dem Zusammenhang durchbringen, wenn ich ihm Einleitung gebracht habe. Und er sagt, ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Das wünschte ich mir. Paulus, aber Gott hat gesagt, und das ist schon der Schöpfung hat er geholt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und der Paulus sagt, es ist besser, dass der Mensch allein sei. Und da gibt noch eine, fast schon oben drauf, sagt im Vers 8, in dem Kapitel 7, wo sich lohnt zu lesen im Zusammenhang, den Unverheirateten und Verwitweten sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich unverheiratet zu bleiben. Warum das, Paulus? Er bringt den schon die Erklärung. Wer unverheiratet ist, kann sich uneingeschränkt darum kümmern, was Gottes Sache ist und was ihm gefällt. Er macht aber kein Gesetz daraus. Wenn jemand verheiratet ist, ist das auch okay, ist das auch gut. Aber er kümmert sich halt noch um viele andere Sachen auch noch fürs Nächste. Und wenn er Familie hat, sowieso. Und darum gilt die Aufmerksamkeit auch Menschen, wo er sich verpflichtet hat, wo er treu ist. Und aber eine unverheiratete Frau, nimmt jetzt die Frau als Beispiel, sorgt sich uneingeschränkt darum, mit Lieb und Seele für den Herrn da zu sein. Ich sage das nicht, Vers 35, um irgendwie Vorschriften zu machen oder einzuengen. Ich möchte, dass ihr ein vorbildliches Leben führt und unbeirrt nur das eine Ziel verfolgt, dem Herrn zu dienen. Das ist in Paulus seine Leidenschaft. Und darum sagt er das. Wer also verheiratet ist, handelt gut. Und wer nicht heiratet, handelt besser. Der Paulus. Jawohl. Er ist überzeugt von seinem Singlestand. Angesichts von dieser Aussage ist es, würde ich mal so sagen, ein weltlicher Denkfehler zu glauben, Single sein ist an sich niederer Lebensqualität. Ich spreche hier Single an, die ganz breite, verwitwet, geschieden oder ledig, nie jemanden gefunden zu haben oder nie ein Ja gehabt zu haben zu den Angeboten, die gekommen sind. Der Paulus hat erkannt, dass er, wenn er Single ist und auch sexual enthaltsam lebt, das ist ja noch ein extra Thema, wo für die Gesellschaft undenkbar ist. Es gibt ja den Film 40, Jungfrau 40, irgendwie so heisst er, oder? Eine, wo einfach mit 40 alles noch probiert und so, einfach zeigen, das ist einfach, du kommst komplex über, du kannst nicht mehr gesund sein. Das wird vermittelt, das wird gelehrt. Aber das ist nicht der Fall. Aber eben, was kostet? Der Paulus sagt, wenn ich das lasse und einfach darf ganz mit all meiner Energie als Mann, wo mehr ist als Sex, sondern mit meiner Männlichkeit, mit meinen Beziehungen als Mann im Reich Gottes, wenn ich mich da ganz für Jesus hingeben kann, ist das für mich abenteuerlich und erfüllend. Der Preis, den Paulus zahlt hat, war ja nicht nur einfach keine Frau zu haben, sondern keine Aussicht auf Nachkommen, niemand, der seinen Namen weiterträgt, in der patriarchalischen Gesellschaft trotzdem ganz wichtig, und er als gelehrter Pharisäer ursprünglich, fehlen Nachwuchs, heisst auch keine Altersvorsorge. Es war viel mehr als das, was heutzutage bei uns der Fall ist. Kein Kind, kein AHV, keine Sicherheit in Zukunft. Er hat verstanden, wie wertvoll das Reich Gottes ist. Was braucht es für dich, für mich, heimzugehen und die AHV-Kasse herzugeben? Gut, man sagt, dort gibt es ja auch nicht mehr so viel, oder? Aber wie auch immer, ist doch. Was für einen Wert musst du sehen, dass du zu dem bereit bist? Ich staune über den Paulus. Und so lebt er für das Reich Gottes. Und wenn der Paulus nicht den Lebensstil gelebt hätte, ich weiß nicht, ob es uns gibt im Glauben, was der Paulus alles bewirkt hat durch seine Freiwirksamkeit. Und er war ja der Mann, der auf Reisen war, wie kein anderer. Der Paulus, wie der umeinander gereist ist, völlig frei, ungebunden. Einfach da. Da ist ein Wellen auf dem Heiligen Geist, wo Gott gewirkt hat. Und da ist er reingestanden. Und dann ist er weiter und hat sich dort brauchen lassen. Hat sich immer dort auch hinbegeben können, wo Gott wieder eine Tür geöffnet hat. Auch für einen Reichtum hatte Paulus miterleben können, wie Gott Gemeinde gründet mit ihm, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, wie Leute in die Jüngerschaft gewachsen sind, wie er Brief schreiben konnte, wie er gehört hat, wie er für einen Reichtum hatte. bis hin in Rom, wo er gefangen gehalten worden ist, auch wo Leute ihn besucht haben, wo er so Beziehungen hatte. Was für ein Reichtum. Und was für ein Reichtum darf für uns weiterhin nachhaltig sein. Es gibt viele Single, die einen Preis gezahlt haben. Nicht nur Paulus, Jesus Christus selber. Er ist unser grösstes Vorbild. Jesus, alleinstehend, versucht in allem in mir. Was hat er für Angebote, Möglichkeiten gehabt? Wir lesen es nicht in der Bibel. Jesus überzeugt den Single, sein Herz für den himmlischen Vater, für das Reich Gottes. Und so geht es weiter in der Kirchengeschichte. Ich habe da so fast eine Ahnengalerie, so ein paar Fotos reingehängt. Einfach als Beispiel, der John Stott. Er, der mit dem Billy Graham Gründer der Lausanner Bewegung war, der John Stott, der für die weltweite Jesusbewegung unglaublicher Segen war. Wie er bewirkt hat, wie die Jesusbewegung stabil und gefestigt, vereint den Weg gegangen ist. Er hat sich entschieden, Single zu sein, obwohl er Gelegenheiten hatte, in eine Beziehung einzugehen. Er ist Single geblieben, um Jesus zu dienen. Wie wäre sein Leben verlaufen, wenn er geheiratet hätte? Der C.S. Lewis, den ich erwähnt habe, schon der bekannte Schriftsteller Apologet, der ganz viele Jahre von seinem Leben alleinstehend war. Am Schluss hat er dann noch eine Beziehung, hat er noch geheiratet. Der grösste Teil in seinem Leben war allein. Was hat er bewirkt durch seine Schriften, durch seine Geschichten, durch seine Bücher? Und so geht es weiter. Nicht nur dort mal, sondern im engsten Kreis. Auch du kennst Menschen, Alleinstehende, die für dich ein besonderer Segen sind. Bei mir sind es die zwei Personen. Die eine auf der rechten Seite, das ist Ursula Schwarz, meine Tante, die Single geblieben ist. Sie ist in Kongo als Missionarin, als Hebamme und hat dort ein erfülltes Leben geführt. Sie ist dann krank zurückgekommen und hat ein erfülltes Leben geführt mit einem bettenden Herz für so viele Menschen auf dieser Welt. Und wie sie sehr viel für mich gebetet hat, wenn ich sie nicht gehabt hätte. Die Frau links von ihr, das ist meine Mutter, Elisabeth Heine. Sie war zwar verheiratet, 9 Jahre. Und ab dann war sie verwitwet. Sie hat sich entschieden, Witwe zu bleiben, um ihre ganze Energie, ohne Arbeit, Anstellung, das hat sie nicht gehabt, ihre ganze Energie neben uns, für uns 4 Kinder, ins Reich Gottes zu geben. Das Vreni kennt sie auch, gell? Die Mutti bei uns in der Stammi, wie sie eine Gemeindemami war. Wie Leute zu ihr gekommen sind für Seelsorge, wie sie ein Haus hatten, wie wir für Missionare bei uns am Tisch hatten. Gastfreundlich, sie hat sein Leben geschenkt für Menschen, für andere. Ich bin stolz auf meine Mutter. Stolz, dass sie den Weg eingeschlagen hat. Und stolz, dass sie den Preis gezahlt hat. Ich denke, ich würde sie heute nicht da stehen. Ich zitiere noch jemanden, und das ist der Etchar, weil wir haben ja, oder zumindest ich, mich von dem Buch Vertrautheit wagen inspirieren lassen. Weil er, der als homoerotisch empfindende Single den Weg vom Zölibat wählt, um Christi willen. Er sagt, mein Zölibat um des Reich Gottes willen ist keine Deklaration, dass Sex schlecht ist. Es ist die Deklaration, obwohl Sex wunderbar sein kann, gibt es noch etwas Besseres. Unendlich Besseres. Der christliche Zölibat ist eine mutige Deklaration, dass der Himmel eine Wirklichkeit ist, eine ekstatische Wirklichkeit, kann man sagen. Oh. Und dass es wert ist, dass er es wert ist, alles dafür zu verkaufen. Das steht ziemlich schräg in der Landschaft unserer Gesellschaft. Aber was undenkbar ist, ist undenkbar in unserer sexualisierten Gesellschaft. Was Gottes Möglichkeiten und Dimensionen sind. Und Paulus schreibt im Korintherbrief, Kapitel 15, eines der längsten Kapitel im Neuen Testament, beschreibt er die Herrlichkeit Jesu. Was uns der vor Augen sein, was er vor Augen malt. In den letzten Vers kommt es zur Anwendung. Er sagt, weil der Himmel so ist, weil Perle so kostbar ist, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Meine lieben Brüder und Schwestern, setzt all eure Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, dass es nicht vergeblich ist, was ihr tut. Jeder hat seine Perle in der Nachfolge. Du musst jetzt nicht Single sein, um einen Preis zu zahlen für die Perle, für die Reich Gottes Dimension. Verzicht auf Karriere für den einen. Ich habe hier weitere Bildchen. Sie waren vor 2 Wochen da. Annette und Roger Götz. Die da waren, man kann sie auch ihre Botschaft nachlassen, die sich sehr lohnt. Zwei, vor allem er als Ingenieur, der Karriere machen konnte, teilt seinen Haushalt, seine Küche, sein eigenes Bad mit mehreren Menschen. Sie teilt ihr Leben und geht so den Weg mit ihnen. Sie haben sich entschieden, sich von Spenden finanzieren zu lassen, wo sie so für Campus für Christus einen Segensdienst verrichtet. Oder letzten Sonntag, der Christoph Ammann, ganz ähnlich, wie er Bescheidenheit gelebt hat, obwohl ihm ganz viel zu Verfüssen gelegt worden ist, wo er nicht alles beschrieben hat am letzten Sonntag. Aber wie Gott ihn gesegnet hat, auch materiell hat er sich revanchiert bei ihm, die da dabei waren, aber noch viel mehr darüber aus. Ich hoffe, das haben sie auch bei ihm gespürt. Und wir haben das Vreni mit ihrer Lebensführung. Und da gäbe es noch ganz viele andere Bildchen. Eins, wo auch du drauf bist. Wenn du ein Ja hast zu Gottes Führung. Du musst keinen Preis zahlen. Du darfst ihn, wenn du erkannt hast, wie kostbar Gottes Reich ist. Wie kostbar unsere beschränkte Zeit auch ist, wo wir drin leben. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Reich, wo gekommen ist, wo sich ausbreitet hat, geistlich gesehen, noch nicht so materiell, physisch, nur hin und da, wo du etwas zeigst, aber Herr, dass die Kostbarkeit, die Schönheit, die Herrlichkeit, das Einzigartige, es ist vorhanden. Und öffne uns die Augen dafür. Gerade auch Personen unter uns, die leiden am Zustand von ihrem Lebensweg. Wir bitten dich für unsere Alleinstehenden, dass du sie mit einem ganz besonderen Segen, mit einer ganz besonderen Salbung kleidest. Und sie dürfen in einem Reichtum leben, mit der Gemeinde, auch für die Welt. Ich bitte dich für Mütter, die gefordert sind, die Hei mit den Kindern und sich nicht bewusst sind, was für einen Auftrag und manchmal auch Last oder Bürde sie auf sich genommen haben. Alles auszuhalten und durchzugehen mit den Kindern. Kleide und gestalte, umkleide sie und fülle sie mit deiner Salbe und Dankbarkeit und auch deinem Segen, den Weg zu gehen in die Entbehrung um den Kinder willen und um dein Willen. Und nicht nur die Mütter, auch die Väter. Viele Väter, die beruflich enorm eingespannt sind, mehr als Mütter. Beides gibt es auf jeden Fall, aber auf ihre Art und Weise anstehend. Ich bitte dich für die, die sich für ein Heiratet entschieden haben und sich es nicht einfacher gemacht haben, dass sie kleidisch und segnisch mit einer Perspektive von dir, mit einer Sicht für deine Schönheit und Liebe und dass du sie brauchst zum Segen fürs Nächste. Ich bitte dich für diejenigen unter uns, die verheiratet gsi sind und nicht mehr sind. Partner verloren, es ist auseinandergegangen. Der ganze Schmerz, die Scham, kleide du sie mit deinem Segen, deiner Salbung, dass sie dürfen in dem Stand, wo sie sind, schenken das Leben leben und dass du ihnen ganz viel Fülle gibst. Wir danken dir, Jesus, dass wir Kirche sein dürfen, ganz unterschiedlich zusammengesetzt, bis zu unseren Teenies, die Wünsche haben, Träume haben für eine schöne Liebe. Jugendliche, die es immer noch nicht eingeschlagen hat und die bangen Fragen sind, hat es für mich noch einen? Was ist mein Weg? Wir wollen dir vertrauen und zusammenstehen und einander segnen und auch ein hörendes Ohr haben, ein Herz. Herr, lehr uns wirklich Vertrautheit zu leben, dass wir Familie sind, füreinander. Amen.